Wir wollen heute in der Ölbergrede, also Matthäus 24, lesen. Matthäus 24, Vers 32 bis 42. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ja, in dieser Endzeitrede des Herrn haben wir bisher so die äußerlichen Abläufe gesehen der Zeit zwischen seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Wir hatten letztes Mal in Versen 29 bis 31 dann wirklich seine letztendliche Wiederkunft betrachtet unter großen kosmischen Veränderungen, unter Posaunenschall, wo die Engel die Auserwählten versammeln von den vier Winden her, also aus aller Welt, die Gläubigen versammelt werden, so wie auch die Entrückung ja beschrieben ist bei der Posaune, werden die Gläubigen versammelt und dem Herrn entgegengerückt, wenn er dann auf die Erde kommt. Und der Ablauf in diesen ersten 31 Versen ist also mehrschichtig gewesen, dass hier sowohl die Ereignisse um 70 nach Christus besonders eben beschrieben werden, der jüdische Krieg, die Zerstörung Jerusalems, als auch die gesamte Interadventperiode, also die Phase zwischen den beiden Kommen Jesu, die charakterisiert ist von all diesen Dingen, die eben schon während der ersten Zeit der ersten Generation, die zu der Zeit Jesu lebte, geschehen sollten. Kriege, Hungersnöte bis hin zur Eskalation des jüdischen Krieges 66 bis 70 nach Christus. Nach diesen Beschreibungen der äußeren Abläufe finden wir jetzt ab Vers 32 dann bis in Kapitel 25 hinein, also das gesamte Kapitel 25 umfasst ja noch diese Endzeitrede, weniger die äußerlichen Abläufe als vielmehr, wie sollen wir als Christen damit umgehen, wie sollen wir leben, eben in der Erwartungshaltung. Und hier ist eben das große Schlagwort: Wacht. Schlaft nicht, sondern wacht. Seid bereit für die Wiederkunft des Herrn. Lebt in der Erwartung, der ständig möglichen Erwartung des Herrn. Und da haben wir eben viele Gleichnisse in diesem Abschnitt. Hier heute, der Text beginnt schon mit einem Gleichnis, von dem Feigenbaum. Dann habe ich etwas abrupt aufgehört in Vers 42, danach Vers 43 bis 44 ist nämlich noch ein Gleichnis über den Hausherrn, der, wenn er wüsste, in welcher Wache der Dieb kommt. Dann haben wir ab Vers 45 das Gleichnis vom treuen und klugen Knecht. Dann in Kapitel 25 das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und noch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und dann wird am Ende von Kapitel 25 nochmal die Wiederkunft Jesu beschrieben in seiner Herrlichkeit als Gericht am großen Thron, wo alle Nationen versammelt werden und Schafe von Böcken getrennt werden. Ja, hier erteilt der Herr erstmal eine Lektion durch ein Gleichnis, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon weich geworden sind, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also eine ganz einfache Lektion aus der Natur. Wenn die Zweige austreiben im Frühling, weich werden, also nicht mehr hart gefroren oder trocken sind vom Winter, sondern der Saft hineinsprießt und Blätter treiben, Blüten treiben, erkennt jeder Mensch daran, dass der Sommer nahe vor der Tür ist. Eine ganz einfache, klare Lektion. Die Parallele nun ist, in Vers 33, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. So, der Vers ist dann etwas schwieriger zu verstehen als der vorherige, weil es zwei Punkte in dem Vers gibt, die klärungsbedürftig sind. Erstens, was ist dies alles, wenn ihr dies alles seht? Und zweitens, was ist nahe an der Tür? Hier steht das S oder bei mir in der Elberfelder dann zu dem S als Fußnote R. Und ich denke, es ist klar, der Herr hat vorher ja seine Wiederkunft, seine letztendliche Wiederkunft, die Ereignisse im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft beschrieben. Und jetzt könnte man so vom Fortlauf des Textes meinen, das würde jetzt, also dies alles würde seine Wiederkunft mit einschließen. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn man jetzt sagt, wenn ihr die Wiederkunft des Herrn geschehen seht, dann wisst, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist. Macht ja keinen Sinn. Sondern dies alles sind eben die Ereignisse, die er vorher beschrieben hat. Und die Jünger hatten ja eben gefragt nach den Zeichen. Ja, Vers 3, sage uns, wann wird das sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also woran können wir erkennen, dass du ankommst, also das griechische Wort Parousia, und damit hatten eben die insbesondere jüdischen Gläubigen die Vorstellung, dass der Jesus wiederkommt in Macht oder kommt in Macht, überhaupt der Messias kommt in Macht, um das Reich Gottes aufzurichten. Was deutet nun darauf hin? Und da sagt der Jesus eben, ja, diese Zeichen, die ich euch beschrieben habe in den Versen 4 bis 28, wenn ihr das alles geschehen seht, dann wisst, dass es oder er nahe an der Tür ist, dass die Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht. Also diese Ereignisse, die brauchen wir nicht nochmal alle durchgehen, die wir in den letzten Predigten dann gesehen hatten. Einmal was dem jüdischen Krieg vorausging schon an politischen Unruhen, Kriegen, Erdbeben, Verfolgung, Verführung durch falsche Christusse, falsche Propheten. Dann aber eben die Eskalation in der großen Bedrängnis über das Judentum selbst. Vers 21, dann wird große Bedrängnis sein in Bezug auf Jerusalem, die Zerstörung Jerusalems. Und diese Dinge eben, die das gesamte Zeitalter der Gemeinde charakterisieren. Ich hatte es ja erklärt, dass letztlich auch die Zerstörung Jerusalems ein Bild ist, was in den prophetischen Schriften des Neuen Testaments aufgegriffen wird, auch im Alten Testament schon bei Sacharja im Hinblick darauf, was die Gemeinde zu erleiden hat in dieser Zeit der Ecclesia Militans, also der kämpfenden Kirche, der streitenden Kirche, die unter Verfolgung leidet. Und das Essen nahe an der Tür ist, oder er, der Jesus selbst, da erklärt uns die Lukas-Parallele, denke ich, ganz gut aus, wenn wir da den Lukas-Text aus unserer synoptischen Zusammenstellung nehmen. Das wäre dann Lukas 21, Vers 29 und 30, 31. Ab Vers 29, er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist, so erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. wie gesagt, die Wiederkunft des Herrn Jesus, beziehungsweise die Ankunft des Messias in Macht, wurde erwartet, gleichbedeutend mit dem Kommen des Reiches Gottes. Und ja, das ist ein und dasselbe. Wenn der Jesus wiederkommt, wird das Reich Gottes dann in der vollendeten Form aufgerichtet. Nun muss ich aber nochmal auf den Feigenbaum zurückkommen. Ich denke, so wie wir es jetzt verstanden haben, ist es eigentlich sonnenklar. Das mit dem Feigenbaum ist ein Gleichnis. So wie man am Feigenbaum erkennt, wenn die Zweige weich werden, dass dann der Sommer nahe ist, so ist in der Realität dann der Vergleich, wenn wir die Zeichen sehen, die der Jesus genannt hat, erkennen wir, dass das Reich Gottes bzw. die Wiederkunft des Herrn Jesus nahe ist. Nun gibt es aber viele Ausleger, die diese geradlinige Auslegung eines Gleichnisses so verhackstückeln und da irgendwas durcheinander bringen. Die sagen nämlich dann im Grunde, wenn der Feigenbaum, der Israel bedeutet, nach langer Dürre wieder sprießt, dann erkennt das. Dann das tausendjährige Reich oder was auch immer nahe ist. Das steht hier nicht, ja. Selbst wenn der Feigenbaum Israel bedeuten würde, hier steht nicht, wenn der Feigenbaum wieder aussprießt, dann erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist, sondern das mit dem Feigenbaum ist ein Gleichnis. Und was das Gleichnis bedeutet, erklärt der Jesus hier. Es geht nicht darum, wenn ihr erkennt, dass Israel wieder als Staat gegründet wird, dann wisst, dass die Wiederkunft da vor der Tür ist, sondern wenn ihr die Zeichen seht, die er eben vorher beschrieben hat. Darum geht es. Ja, hier steht nichts von Israel. Also erstens steht hier nicht, dass der Feigenbaum Israel bedeutet. Das wäre eine schwierige Auslegung. Kann man vielleicht aus dem Alten Testament irgendwie Dinge anführen, ist ja aber nicht genannt. Und wir haben bei Lukas gelesen, der Feigenbaum und alle Bäume, das ist eine ganz allgemeine Lektion. Und Feigenbäume standen da nun mal ziemlich viele dort auf dem Ölberg. Einfach eine Anschauungslektion. Und schon gar nicht sagte Jesus, dass irgendetwas von einer Wiederherstellung Israels als Staat. Natürlich ist die heute Realität, aber das dürfen wir nicht irgendwie vermischen mit den Dingen, die hier genannt sind. Wie das, was der Jesus hier eben in Matthäus 24 bis Vers 28 an Zeichen nennt, da steht das Gegenteil, da steht die Zerstörung Jerusalems, aber nicht die Wiederherstellung. Aber er hat hier ja dann auch klare Zeitangaben, nämlich dann in Vers 34, wahrlich, ich sage euch, und diese Zeitangabe ist auch mit einem wahrlich betont, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das bringt natürlich nun diejenigen, die da mit Israel, Wiederherstellung und so weiter, das Lehren in Bedrängnis, weil Geschlecht nun mal Generation heißt und sie haben dann das Problem, dass sie ja die Generation, zu der der Herr Jesus gesprochen hat, völlig ignorieren müssen und das einfach in einen ganz anderen Zeitrahmen hineinversetzen müssen. Und dann sagen die ja, geht hier um 1948 und von da an eben eine Generation. Und was gab es nicht alles für Bücher, die dann gesagt haben, von 1948 an 40 Jahre gerechnet, denn eine Generation bedeutet 40 Jahre, also bis spätestens 1988 müsste der Herr Jesus wiedergekommen sein. Diese Bücher sind natürlich heute längst wieder überholt. Und die Leute hätte man nach alttestamentlichen Rechten eigentlich steinigen müssen, die Autoren. Ja, was bedeutet es nun aber? Also, dass Geschlecht tatsächlich Generation bedeutet, dazu mal einige Argumente. Dass der Jesus wirklich seine Zeitgenossen meint. Erstens schauen wir uns ein, zwei Seiten vorher an, Kapitel 23, Vers 36. Oder überhaupt Kapitel 23 hat der Herr Jesus eine Gerichtsrede über die Führer des Volkes gehalten, über die Ungläubigen. Israel war ja eigentlich zweigeteilt, die ungläubige Masse und der treue Überrest. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, waren die repräsentativen Führer der ungläubigen Masse. Und dann sagt er in Vers 36, als Abschluss der Gerichtsrede: Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Auch schon Ankündigung der Zerstörung Jerusalems, wenn wir dann noch Vers 37 lesen, die Klage über Jerusalem, 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 die da tötet, die Propheten und so weiter. Vers 38, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, also euer Tempel wird verwüstet werden. Dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Und auch die Frage der Jünger knüpft an diese Aussage an, denn direkt danach fragen sie ihn dann ja, also oder der Herr Jesus sagt dann in 24 Vers 1, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das sagt er in Vers 2 und daraufhin fragen ihn dann die Jünger, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Also die haben schon Zerstörung des Tempels und seine Ankunft zusammengesehen als ein Ereignis und der Herr Jesus hat dann eben in seiner Rede ist ausgedehnt, dass es nicht sofort passiert, wenn diese ganzen Kriege kommen. Das ist noch nicht das Ende. Es gibt eine Hinauszögerung. Also das aber auch jedenfalls als Argument dafür, dass sich Geschlecht, Generation auf die damalige Generation bezieht, weil es hier eine ganz klare Kontinuität im Gedankengang gibt von Kapitel 23 an, dass dieses alles, die Zerstörung Jerusalems, über dieses Geschlecht kommen wird. Auch dieser jüdische Lokalkolorit, wie man sagt, in der Ölbergrede, der unterstreicht diesen zeitgeschichtlichen Bezug, ja, dass sie in Judäa sind, auf die Berge fliehen sollen und so weiter. Es geht wirklich um das, was damals historisch in Israel Sache war. Auch dieses wahrlich betont ist wirklich, es geht wirklich um diese Generation damals, und auch diese doppelte Verneinung, keinesfalls dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Eine starke Betonung. Und dann die ganze Zuspitzung im Verlauf der Evangelien, insbesondere des Matthäus-Evangeliums, macht deutlich, das Gericht muss über diese Generation hereinbrechen. Also es ist ja wirklich eine Zuspitzung im Verlaufe des Dienstes des Herrn Jesus, dass der Widerstand gegen ihn immer stärker wird durch die jüdische Führerschaft eben bis hin zu seiner Kreuzigung. Und das läuft alles darauf hinaus, dass eben seine Zeitgenossen, die das gemacht haben, sich auch insbesondere schuldig gemacht haben, dass eben ja der Zorn Gottes endgültig über sie kommen sollte, wie Paulus dann schreibt im Thessalonicher Brief. Und im Matthäus-Evangelium bedeutet dann das Wort Geschlecht, Genia, Generation, deutet immer eine Generation. Das können wir von Matthäus 1, Vers 17 zum Beispiel schon sehen, wo der Stammbaum Jesu aufgeführt wird. Und dann heißt es in Vers 17, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf Christus 14 Geschlechter. Wenn man jetzt sagen würde, Geschlecht bedeutet nicht Generation, sondern eben das Volk der Juden an sich, kann man hier jetzt schwierig sagen, ja, es sind 14 Völker der Juden von Abraham bis auf David und so weiter, das wäre ja Unsinn. Also ganz eindeutig bedeutet Geschlecht Generation. Matthäus 11, Vers 16. Mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Das ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und so weiter und die Leute reagieren nicht. Matthäus 12, Vers 39. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Also diese Zeitgenossen Jesu hat er als böses und ehebrecherisches Geschlecht beschrieben. Und ihnen wurde auch noch dieses Zeichen der Auferstehung, das Zeichen Jonas, 3 Tage, nicht im Bauch des Fisches, sondern im Bauch der Erde, ihnen wurde dieses Zeichen gegeben. 12, Vers 41, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Vers 42, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Vers 45, so wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. 16, Vers 4. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Also nochmal eine Wiederholung. Matthäus 17, Vers 17. Jesus aber antwortete und sprach: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Ich denke, aus dieser Verwendung von diesem Wort Genea, Geschlecht in Matthäus, wird das ja deutlich, dass seine Zeitgenossen, seine Generation gemeint ist. Und vom Griechischen her, wie gesagt, kann es eigentlich auch nichts anderes bedeuten. Und tatsächlich kann man sagen, eine Generation bedeutet üblicherweise 40 Jahre. Es war zum Beispiel so bei der Wüstenwanderung Israels, dass die Generation, das Geschlecht, nicht ins Land kommen sollte, bis sie ausgestorben war. Und wie lange mussten sie in der Wüste umherkreisen? 40 Jahre lang. Und das passt nun mal auch dann eindeutig darauf, wenn wir hier die Ölbergrede ungefähr auf das Jahr 30 eben datieren, wie das vernünftig ist anzunehmen. 40 Jahre später, im Jahre 70 nach Christus, war der Tempel zerstört und war das Volk der Juden, die Zeitgenossen Jesu, zerstreut, zum Teil getötet und zum Teil weggeführt als Sklaven im ganzen Römischen Reich. Gut, wenn wir das so akzeptieren, stehen wir trotzdem immer noch vor einem Problem, weil hier nun steht: Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Nun, ich habe schon gesagt, dies alles, das, was wir eben auch in Vers 33 haben, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, bedeutet nicht die Wiederkunft Jesu, schließt nicht die Wiederkunft Jesu mit ein. Also es heißt nicht, dass innerhalb von einer Generation seit 30 nach Christus der Jesus wiedergekommen sei. Es gibt eine Richtung, die das lehrt, der sogenannte Präterismus, beziehungsweise der volle Präterismus. Es gibt dann noch einen gemäßigten, da ist sicherlich was dran. Aber der volle Präterismus, der sagt, das ist alles schon geschehen, auch Offenbarung zum größten Teil, ist sicherlich falsch, denn der Jesus ist ja nun mal nicht wiedergekommen. Man kann in gewisser Weise sagen, dass er im Jahr 70 nach Christus im Gericht über Israel gekommen ist. Aber hier geht es ja um seine sichtbare Wiederkunft, ja, in Vers 31 mit Posaunenschall, die Auserwählten werden versammelt werden. Es geht um die endgültige Aufrichtung seines Reiches. Es geht um die letztendliche Wiederkunft, die wir auch heute noch erwarten sollen. Wird es ja jetzt im ganzen Rest der Ölbergrede gehen. Und da warten wir eben heute noch drauf. Es heißt nun einfach, dass all diese Zeichen schon innerhalb der Generation der Zeitgenossen Jesu auftreten werden. Ja, und genau das war ja, was wir in all den Betrachtungen vorher von Matthäus 24 gesehen haben. All das ist zu der Zeit Jesu eingetroffen, nach diesem Pax Romana, dieser friedvollen, ruhigen Zeit im Römischen Reich, kam es dann im 7. Jahrzehnt nach unserer Zeitrechnung, also nach Christus, zu Kriegen, Bürgerkriegen, Unruhen. Ja, Nero beging Selbstmord, 4 Kaiserjahr. Und Erdbeben, auch diese Dinge kann man aufzeigen zu jener Zeit, Hungersnöte. Und insbesondere die Verfolgung der Christen wurde schärfer unter Nero, schon war sie verschärft worden. Verführer traten auf, dann insbesondere, als sich der jüdische Krieg anbahnte, falsche Messiasse mit falschen Heilsversprechungen. All das ist zu jener Zeit geschehen und all das prägt unsere Zeit bis heute. Also kann man sagen, diese Zeichen sind alle eingetreten und sie haben den Startschuss gegeben, ab wann der Herr wiederkommen kann. Sie haben aber nicht den Fixtermin gegeben, bis wann er wiedergekommen sein muss. Ja? Also, wenn ihr diese Zeichen seht, ab dann rechnet jeden Augenblick damit, der Herr kann wiederkommen, das Ende kann direkt vor der Tür stehen. Es ist, im Lateinischen sagt man Terminus a quo, aber nicht Terminus ad quem. Wer gerne lateinische Begriffe lernt, kann sich das merken. Ja? Also ab wann, ich denke auf Deutsch ist es einfacher, ab wann kann es sein, aber nicht bis wann muss es geschehen sein. Der Startschuss führte das Zeitalter, wo wir in ständiger Bereitschaft leben sollen. Und diese Erklärung macht einfach auch Sinn, weil der Jesus sagt ja nun einerseits einen ganz klaren Zeitbezug innerhalb dieser Generation und dann sagt er andererseits, ihr wisst nicht wann. Ja, hier in dem gleichen Zusammenhang, noch nicht mal er selbst weiß Tag und Stunde und Zeitpunkt, wann er wiederkommt. Zumindest wusste er es nicht zu dem Zeitpunkt, als er es gesagt hat, weil er hier in seiner Erniedrigung als Mensch redet. Und dann haben wir ja auch dann in diesem Gleichnis, und ich habe es schon vorher erwähnt, diese Prinzipien der Hinauszögerung. Ja, es ist möglich, dass er kommt bald. Er hat nicht gesagt, es dauert mindestens 2000 Jahre, sondern damals schon sollten die Menschen, die Gläubigen, rechnen mit seiner Wiederkunft. Aber dass es länger dauert, ist eben möglich. Wir haben hier in den Gleichnissen jeweils dann Hinweise, bei dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, Kapitel 25, Vers 5, als aber der Bräutigam auf sich warten ließ. Und dann auch bei dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten, 25, Vers 19, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Also er lässt auf sich warten, er kommt nach langer Zeit. Die andere Seite natürlich, wir dürfen daraus nicht machen, dass, ja, es dauert sowieso noch, sondern wir sollen eben wachsam sein, denn wir sollen nicht in dem Fehler verfallen wie der böse Knecht in Kapitel 24, Vers 48. Wenn aber jener als böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und so weiter. Also es gibt dieses Prinzip der Hinauszögerung, das legt der Herr klar, aber daraus sollen wir nicht schließen, naja, es dauert sowieso noch. Wir sollen wachen und bereit sein. Und ein anderer Beleg für die Hinauszögerung ist dann eben noch in 2. Petrus 3, dass der Herr es nicht verzieht, nicht verspätet ist, sondern für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, zu dem Thema könnte man 2. Petrus 3 noch hinzuziehen, das wollen wir jetzt nicht machen, das haben wir schon mal vor einiger Zeit. Aber ich denke, ist klar verständlich, ja, dass der Herr mit Recht sagen kann, dass sein Kommen nahe ist, aber eben aus seiner Perspektive, für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Das schon mal verglichen mit der Aussage, großartige Ereignisse werfen lange Schatten voraus, so wie man zum Beispiel sagen kann, die Alpen, ein großes Bergmassiv, die liegen nahe bei München. Ich glaube, man sieht sie auch sogar von München schon, zumindest bei gutem Wetter. Aber man würde niemals sagen, der Teutoburger Wald liegt nahe bei Hannover, obwohl die Entfernung ungefähr die gleiche ist, aber man sieht auch von Hannover aus den Teutoburger Wald nicht, da liegen noch andere Höhenzüge erstmal dazwischen und das wäre Unsinn. Aber so ein großartiges Ereignis wie die Wiederkunft des Herrn kann man auch von nahe sprechen, wenn es aus menschlicher Perspektive doch noch etwas dauert. Ja, also ich denke, wir haben das verstanden mit der Generation, die in der der Startschuss fiel, in der alle Zeichen eingetroffen sind, die der Jesus gesagt hat. Und ab dann kann der Jesus jeden Augenblick wiederkommen. Und dann Vers 35, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Das scheint irgendwie etwas aus dem Zusammenhang heraus, ist nicht ganz einfach in diesem Gedankengang jetzt nachzuvollziehen, wie das gemeint ist, ob er hier auch von der Vernichtung von Himmel und Erde spricht und das Einzige, was dann bleiben wird, sind seine Worte. Oder ob es einfach, und das ist wahrscheinlich ja eben eine Bekräftigung dafür ist, dass das, was er gesagt hat, wirklich eintreffen wird, auch wenn es so aussieht, als ob die Weltgeschichte ihren Lauf nimmt und die Spötter sagen, ja, wo bleibt nun die Verheißung seiner Wiederkunft? Ist schon 2000 Jahre weg, also ist doch alles nur ein Märchen mit den Evangelien und was der Herr gesagt hat, angeblich. Nein, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen, sondern das wird gewisslich eintreffen, was er vorausgesagt hat. So steht es in Jesaja 55, Vers 11. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Sein Wort wird ausführen, wozu Gott es gesandt hat, was er beschlossen hat. Was Gott gesagt hat, wird eintreffen, allein aus dem Grund, weil er es gesagt hat. Gott sprach und es stand da. Das war schon bei der Schöpfung so. Sein Wort ist eigentlich schon die Verwirklichung dessen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Wenn Gott etwas sagt, wird es auch eintreffen. Und andererseits ist hier drin natürlich auch enthalten, dass wenn das Ende kommt und wenn alles vergeht, das Einzige, was bleibt, seine Worte sind und er selbst, er identifiziert sich ja mit dem Wort, lesen wir Hebräer 1, Vers 10 und 11, wird zitiert aus dem Psalmen, du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände, sie werden untergehen, du aber bleibst, sie alle werden veralten wie ein Kleid. Ja, weiter habe ich es hier nicht zitiert. Er aber bleibt. Wenn alles vergeht, sein Wort bleibt und er bleibt, das gehört zusammen. So haben wir es auch in 1. Petrus. Vers 23 bis 25. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und die Blume ist abgefallen. Und auch das Fleisch, unser menschlicher Körper und diese ganze Erde und selbst die Himmel, alles wird vernichtet werden, eingerollt werden wie ein Buch. Aber das Wort des Herrn, 1. Petrus 1, Vers 25, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also Gott selbst bleibt, sein Wort bleibt, das gehört zusammen. Und auch wir werden nur insofern bleiben, ewiges Leben haben, wie wir in seinem Wort sind. Wie wir durch sein Wort wiedergeboren sind als Samen und wie wir sozusagen dieses aufgegangene Wort repräsentieren. Aber wie gesagt, letztlich ist das hier vom Zusammenhang her die Bekräftigung, dass das auf jeden Fall eintreten wird, so sehr es auch immer in der Weltgeschichte danach aussieht, dass das doch alles irgendwie länger dauert. Ja, und dann Vers 36 sagt der Herr eben, dass es zwar einerseits diese Terminierung gibt, innerhalb einer Generation, aber von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Und eben weil niemand genau die Zeit kennt, auch niemand berechnen kann, sollen wir alle Zeit wachsam sein. Niemand weiß davon, allein der Vater. Von der Apostelgeschichte, als der Herr Jesus in den Himmel fährt, sagte Herr Jesus auch etwas über die Souveränität des Vaters, die allein Bestimmungsgewalt des Vaters über seine Wiederkunft. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also es ist der Ratschluss des Vaters und in seiner Erniedrigung als Mensch, und das ist die einzig mögliche Antwort auf diese etwas schwierige Aussage, dass selbst der Sohn das nicht weiß, dass er eben hier in seiner Erniedrigung als Mensch spricht, auch er es nicht weiß. Selbst die Engel wissen es nicht, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Und dann die praktischen Lektionen, was wir daraus lernen sollen, Vers 37. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Der Vergleich mit der Sintflut glaubte auch niemand. Wie lächerlich war das, dass Noah die Arche baute und sie lebten einfach ihr Leben weiter. Und es ist sicherlich, kann man hier nicht auch sagen, es wäre falsch zu heiraten oder so. Ganz im Gegenteil, es ist Gottes verordneter Wille, dass der Mensch nicht allein sei, sondern heiratet. Sonst wäre auch Essen und Trinken eine falsche Sache, denn da steht hier in einem Vers, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten. Aber was eben falsch ist, das sorglose, unbekümmerte Weiterleben angesichts dessen, dass Gott Gericht über diese Welt bringt. Aktuelles Beispiel, ist gestern diese Katastrophe auf dieser Sündenpfuhl-Veranstaltung, Love Parade. Selbst da, als eine Art Gericht darüber hereingebrochen war, viele Menschen zu Schaden, manche zu Tode gekommen sind, selbst da musste die Party noch weitergehen, the show must go on. So sind die Menschen, die einfach unbekümmert ihren Vergnügungen, ihrem Leben nachgehen. Wir könnten ja meinen, hier der Herr hat hier Katastrophen angekündigt, ja, Kriege, Hungersnöte. Warum werden die Menschen nicht wach und denken, jetzt will ich aber mal mich bekehren, an die Ewigkeit denken? Nein, selbst in solchen Katastrophenzuständen, das eben als Beispiel von gestern, machen sie einfach weiter und lassen die Musik weiterlaufen. Wir sollen natürlich nicht so sein, sondern einfach, wir dürfen essen, wir dürfen heiraten, aber wir sollen wachsam sein. Aber so wird eben die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Sie wird so plötzlich über diese Menschheit hereinbrechen. Wenn wir heute wirklich nicht den Eindruck haben, dass der Herr morgen kommen könnte, so kann es doch so sein. Dann Vers 40, dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen, einer gelassen, zwei Frauen werden an den Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Ja, hier geht es um die tägliche Arbeit, Feldarbeit und auch die Arbeit an Mühlstein. Frauen steht hier in eckigen Klammern, aber es ist wohl so, weil das dann feminin ausgedrückt ist. Eine wird genommen, eine gelassen, dass es um Frauen ging. Und das war wohl tatsächlich zu der Zeit so bei Mühlstein, dass halt es Frauenarbeit war und die arbeiteten zu zweit. Großer Mühlstein, auf jeder Seite musste eine drehen. Und dann bei der Wiederkunft Jesu wird es sein, einer ist weg und einer nicht. Und jetzt die schwierige Frage, wer ist wer? Und letztlich beantworten kann ich euch das auch nicht. Es gibt verschiedene Gründe, die jeweils für die eine oder andere Möglichkeit sprechen. Also zum einen haben wir ja vorher hier, dass die Auserwählten versammelt werden von den vier Winden her. Vers 31 bei der Wiederkunft Jesu, Gläubigen dann versammelt und das haben wir eben vom Zusammenhang gesehen, sie werden dann auch gemeinsam entrückt dem Herrn entgegen. Die Dispensationalisten sagen jetzt, nein, um die Entrückung kann es hier nicht gehen, weil das ist ja nur für Israel und so weiter, aber diese krausen Gedanken wollen wir uns gar nicht scheren hier. Also es kann tatsächlich sein, dass es hier das Versammeltwerden, um das Versammeltwerden der Gläubigen geht, also die zum Heil, die werden weggenommen. Andererseits kann es auch um die Wegnahme zum Gericht gehen, denn da heißt es hinterher auch, dass die, heißt es in Matthäus 13 bei den sieben Gleichnissen, wo das Unkraut unter den Weizen gestreut ist und die Schnitter oder die Arbeiter wollen schon das Unkraut während der Wachstumszeit wegreißen und sagt der Herr, nein, reißt es nicht aus. Also jetzt im Bilde reißt die Ungläubigen nicht aus, bevor die Zeit gekommen ist, sondern dann, wenn das Gericht gekommen ist, dann wird das Unkraut gesammelt zum Gericht. Also auch da kann es eben, es kann um das Wegnehmen zum Gericht gehen. Und auch hier so das mit der Flut, welche wegraffte, ja, die weggerafft wurden, waren natürlich die Verlorenen. Letztlich Also ich kann es heute nicht endgültig klären, ob jetzt die zum Heil gelassen und zum Gericht weggenommen werden oder umgekehrt. Aber die Aussage, an der Aussage ändert es nichts. Es kommt so plötzlich diese einschneidenden Veränderungen, diese Trennung, die jetzt noch nicht deutlich ist, zwischen Gläubigen und Ungläubigen, wird dann ja wie Tag und Nacht messerscharfe Trennung sein. Dann gibt es wirklich keine halben Christen, sondern da gibt es wirklich nur Christen, die errettet sind, die dabei sind. Und manche Namenschristen, manche, die dachten, sie wären dabei, sie zum Herrn sagten, haben wir nicht große Wundertaten vollbracht, die aber dann bei denen sind, die dem Gericht verfallen sind. Der Aufruf daraus an uns, Vers 42, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Obwohl er seinen Zeitplan gesagt hat mit den 40 Generationen, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt, nicht Tag und Stunde wissen. Manche haben dann gesagt, ja, hier steht also auch im Vers 36 von jenem Tag, aber an jener Stunde weiß niemand, aber Monat und Jahr, das könnte man ja vielleicht irgendwie, und dann haben eben manche ihre Berechnungen dann damit begründet, widerspricht natürlich dem Zusammenhang total. Es geht nicht darum, dass es nur um die genaue Minute geht, sondern es geht überhaupt um die Zeit. Ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Es weiß noch nicht mal der Sohn. Und was ist das für eine Überheblichkeit, das dann berechnen zu wollen? Wir sollen nicht rechnen, wir sollen wachen. Und da lesen wir zum Abschluss noch aus Lukas die Parallelstelle. Lukas 21, Vers 36, also wer die Tabelle hat, das ist dann in dieser Rede genau die Parallele dazu. Lukas 21, Vers 36, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also zum Wachen gehört das Beten dazu. Und es ist ja so, wir können einerseits Verfolgung, Drangsale, Nöte haben, dann wird man sowieso irgendwie ins Gebet getrieben, dann wird die Hoffnung darauf gerichtet, die Erlösung aus diesen Problemen, aus diesen Drangsalen, ist die Wiederkunft Jesu. Da wird unsere Wachsamkeit sozusagen schon durch die Nöte aufrechterhalten. Es kann aber auch sein, dass durch Sorgen der Zeit, und so steht es, glaube ich, auch in Lukas, genau, Lukas 21, Vers 34, durch diese Sorgen wir auch abgelenkt werden von dem Blick auf die Wiederkunft des Herrn. Lukas 21, Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also einerseits diese Drangsalzeiten, normalerweise sollte uns das gerade zum Herrn hintreiben, uns ihn zu erwarten. Andererseits können auch durch Nöte, kann unser Blick von ihm abgelenkt werden. Und dann haben wir die Zeiten, wo wir vielleicht nicht so Drangsale haben, wo es uns gut geht. Und das ist eben gerade die Gefahr, dann eben diese Dinge, Völlerei, Trunkenheit, unbekümmertes Leben. Und das ist das, wovon der Evangelikalismus, denke ich, zurzeit einfach erfüllt ist, wenn man sich diese, allein im Buchmarkt, womit ich mich ja ein bisschen mehr beschäftige, anguckt. Wie kann man das Leben noch besser genießen? Wie kann man noch mehr Spaß haben? Wie kann man sich noch mehr wohler fühlen und so weiter? Und man wacht nicht. Man gerät ja auf falschen Wege, versäumt das Gebet, versäumt die geistlichen Anliegen. Und wie auch immer, auch das ist ja eigentlich eine Versuchung, diese Zeit, wo es uns gut geht, nämlich eben die Versuchung, dass wir dann vom Herrn ablassen. Also es ist eigentlich alles eine Zeit der Erprobung, die Zeit der äußeren Drangsale, eine Erprobung, und auch die Zeit, wo es uns gut geht, ist eine Erprobung, ob wir auch dann beim Herrn bleiben und wachen und beten. Ja, und dieser Zusammenhang vom Wachen und Gebet, da können wir vielleicht anknüpfen an unsere Bibelstunde. Wir nehmen da gerade den Jakobusbrief durch. und hatten jetzt 1 Vers 7. Lesen wir das zum Abschluss nochmal, um den Zusammenhang zu haben. Jakobusbrief folgt auf die Petrusbriefe. Nein, auf den Hebräerbrief. Und vor den Petrusbriefen. Also Vers 2, haltet das für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Und dann geht es um das Ausharren und so weiter. Und dann Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, nämlich wie man eben mit diesen Versuchungen und Drangsalen und Prüfungen umgehen soll und darin bestehen soll, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Also das Ausharren und Erprobung bestehen, dazu gehört das Beten, und das Wachen und Beten gehört zusammen, damit wir eben imstande sind, jetzt bin ich beim Lukas-Text, der eben etwas mehr hergibt als der Matthäus-Text, damit wir imstande sind, diesem allen zu entfliehen, damit wir also wirklich das Ziel erreichen und als Errettete vor dem Herrn stehen. Das stellt natürlich nicht in Frage, dass das Heil sicher ist, aber durch sein Wort ermahnt der Herr die wahrhaft Gläubigen, das auch zu tun, und sein Wort hat also Kraft, gibt uns die Kraft, das auch zu tun. Wollen wir uns dadurch ermahnen und ermuntern lassen, dass wir uns als solche erweisen, denen der Herr Glauben ins Herz gegeben hat und sein Wort wirklich das Echo findet in unserem Herzen, wir wirklich wachen und beten und dem Gericht entfliehen und glorreich vor dem Herrn stehen mögen. Amen.